Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Monika Seinscher am Mikrofon herzlich willkommen. Wir haben heute einen gigantischen Blitzableiter im Programm, der irgendwann einmal Stromleitungen, Flughäfen und Kraftwerke schützen könnte. Außerdem gehen wir auf die Waldbrände ein, die dieses Jahr rund um den Globus gewütet haben und fragen, wie sie sich auf Mikroorganismen auswirken. Und am Ende begeben wir uns auf die schwierige Suche nach den Wurzeln des Menschen. Wenn ein Blitz einschlägt, entladen sich enorme Kräfte. Und je nachdem, wo er einschlägt, entstehen dadurch enorme Schäden. Etwa wenn der Flugverkehr beeinträchtigt oder Hochspannungsleitungen beschädigt werden. Weltweit wird der wirtschaftliche Schaden durch Blitzschläge auf mehrere Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. In einem EU-Projekt versuchen Forschende deshalb, Blitze durch einen Superlaser abzuleiten. Gestern ist dieser Laser bei München vorgestellt worden. Helmut Nordwig war für uns dabei.
Wer Blitze gezielt umlenken will, braucht einen Kanal vom Himmel zur Erde. Durch ihn soll der Blitz sich dann im Boden entladen und nicht in ein Flugzeug oder eine Stromleitung einschlagen. So einen Kanal erzeugen Forscher durch einen Superlaser, den die Firma Trumpf in Unterföhring bei München gebaut hat. Er ist in einem Reinraum aufgebaut und wer den betreten will, muss einen besonderen Kittel anziehen, eine Schutzbrille, Überschuhe und ein Haarnetz. Sogar spezielles Schreibzeug gibt es für Besucher. Im Reinraum dann fahlgelbes Kunstlicht. Die Laserquelle steckt in einer armlangen Metallkartusche. Ihr Strahl ist zunächst unsichtbar, denn es ist Infrarotlicht. Es wird im Labor über eine Strecke von etwa 10 Metern in mehrere Teilstrahlen aufgespalten und über jede Menge kleine Spiegel umgelenkt und wieder vereinigt. Das Ergebnis ist ein hochfokussierter Strahl mit einer Leistung von 1 Million Megawatt und das mit einer bisher nicht erreichbaren Pulsrate, wie Knut Michel, der Geschäftsführer von Trumpf Scientific Lasers, erklärt.
Die alten Lasersysteme, die halt benutzt worden sind, konnten 10 Pulse pro Sekunde liefern und unser Lasersystem liefert jetzt 1000 Pulse pro Sekunde. Und das ermöglicht ihnen, dass ihr Filament deutlich stabiler ist.
Filament, so nennen die Fachleute den Kanal, in dem der Blitz zur Erde donnern soll. Die hohe Energie bewirkt, dass aus den Luftteilchen ein Plasma wird. Sie werden ionisiert, also elektrisch geladen. Die Folge: Der Blitz muss sich nicht seinen Weg zwischen den Luftteilchen suchen, sondern kann fast wie durch ein Kupferkabel schnurgerade nach unten zischen. Angelockt durch das Plasma-Lichtschwert, so fein wie ein Haar.
Dieser Laserblitzableiter funktioniert so, dass Sie mit einem hochintensiven Laserpuls einen sogenannten Plasmakanal in der Luft erzeugen, der bis zu 100 Meter lang werden soll. Dieser Plasmakanal ist sozusagen eine Vorzugsrichtung dann für den Blitz, der vom Himmel auf die Erde einschlagen wird. Sie können mit Hilfe so eines Plasmakanals den Blitz dazu zwingen, genau diesem Kanal zu folgen.
Im Rheinraum wird ein Wissenschaftler gleich die Leistung des Lasers hochregeln. Doch Besucher müssen zunächst hinter eine Absperrkette. Darauf besteht der Forscher Thomas Metzger.
Am besten hier dahinter, hinter die Absperrung. Weil wir schicken gleich den Laserstrahl mit voller Leistung hier vorne entlang. Wenn Sie den Finger da reinstecken, ist er ab. Ja, also deswegen vorsichtig bitte.
Inzwischen hört man auch einen hohen Ton. 1 Kilohertz, weil 1000 Laserpulse pro Sekunde erzeugt werden. Und es riecht leicht nach Schwimmbad, Ozon entsteht. Bei voller Leistung ist der Strahl dann einige Meter weit doch zu sehen. Denn Stickstoffatome geben bei der Bestrahlung mit Infrarot blassviolettes Licht ab. 4 Jahre lang haben die Forscher das haarfeine Laserschwert entwickelt. Demnächst werden Knut Michel und seine Kollegen es in einem Container zum Praxistest schicken.
2 Stationen haben wir jetzt geplant. Die erste Station ist bei unseren Kollegen bei Paris, beim Laboratoire d'Optique Appliquée. Dort werden wir, wie wir es nennen, horizontale Experimente machen. Das heißt, wir haben eine große alte Halle, in der wir dieses Laserfilament erzeugen und dort stationäre Experimente durchführen. Und der 2. Schritt ist dann sozusagen der wirklich finale Schritt, worauf wir hinarbeiten, ist dann das Lasersystem in der Schweiz auf dem Berg Sentis. Dort gibt es ein großes Forschungsinstitut zur Blitzforschung, dort zu installieren und dann natürlich hoffentlich auch wirklich Blitze zu dringern und abzuleiten.
Der Sentis liegt etwa 30 Kilometer südlich des Bodensees. Hier auf 2500 Metern Höhe gibt es überdurchschnittlich viele Gewitter. Pro Jahr schlagen in der Gegend 7 Blitze pro Quadratkilometer ein und die sollen jetzt zu einem Metallturm auf dem Gipfel abgeleitet werden. Laborversuche zeigen noch etwas anderes. Wenn das Infrarotlaserschwert durch eine Wolke geschickt wird, kondensieren die Tröpfchen. Sogar als Regenmacher könnte sich der Laser somit in Zukunft eignen. Vorerst aber soll er Blitze weg von gefährdeter Infrastruktur führen, also Flughäfen, Stromleitungen und Kraftwerke schützen, vielleicht sogar Open-Air-Konzerte.
Ein Superlaser soll Blitze vom Himmel holen. Das war ein Beitrag von Helmut Nordwig. Im Sommer brannte die Arktis, kurz danach der Amazonaswald in Brasilien und jetzt gerade zum zweiten Mal in diesem Jahr der australische Busch. Waldbrände sind dieses Jahr ziemlich oft in den Medien. Der Europäische Copernicus-Atmosphärenüberwachungsdienst beobachtet seit 2003 alle Feuer auf der Erde. Deshalb habe ich mit Johannes Fleming vom Copernicus gesprochen und ihn gefragt, ob 2019 wirklich ein ungewöhnliches Feuerjahr war.
2019 war eigentlich ein sehr interessantes Jahr. Wenn man sich den globalen Mittelwert anschaut, dann war es nicht so besonders, aber wir hatten in diesem Jahr Feuer an Stellen, wo Feuer normalerweise nicht oder nicht so stark auftreten, wo durch extreme Wetterbedingungen, und hier kommt der Klimawandel sozusagen zum Ausdruck, die Bedingungen für das Entstehen von Feuern sich geändert hatten. Und ich glaube, die am meisten Beachtung gefunden habende Stelle war die Feuer in der Arktis, wo wir sehr hohe Temperaturen für die Arktis im Sommer hatten, was dann auch zu Waldbränden geführt haben, die in diesen Regionen vollkommen unbekannt sind. Eine andere Sache, wo Feuer aufgetreten sind, wo sie besonders stark waren, das waren in Indonesien. In Indonesien sind Feuer eigentlich typisch und kommen regelmäßig immer wieder vor, aber die Feuer in diesem Jahr waren sehr stark, auch begründet mit trockenen Bedingungen. Und vielleicht als letztes Beispiel Australien, wo wir am Anfang des Jahres schon eine intensivere Feuertätigkeit hatten, aber auch zur Zeit oder beziehungsweise im Herbst sehr starke Feuer im Süden und im Südwesten von Australien, wo diese sehr ungewöhnlich sind und wo die dann einen großen Einfluss auch hatten auf die Luftgüte in benachbarten Städten.
Wie sieht denn ganz aktuell die Situation in Sydney aus? Dort gab es ja die massiven Feuer, es gab Luftverschmutzungswerte, die von Peking überstiegen in einigen Tagen. Wie sieht es da jetzt aus?
Die Lage hat sich ein bisschen entspannt in Sydney, weil die intensivsten Feuer nicht mehr aktiv sind.
Welche Rolle haben denn die Brände in Südamerika gespielt? Gerade in Brasilien hat es ja viel gebrannt. Es gab sehr, sehr viele Medienberichte über diese Feuer.
Ja, das ist richtig. In Südamerika gab es sehr viele Medienberichte und es gab extrem intensive Feueraktivitäten in einem beschränkten Teil des Amazonas. Wenn man sich in einer Provinz, die Amazonia legal heißt, wenn man sich da die Daten anguckt, war da die Feueraktivität wirklich viel größer als in den vergangenen Jahren. Und das hat natürlich zu tun mit der Landrodung, wo Feuer verwendet werden, um Urwald zu vernichten. Wenn man sich aber die Daten über ganz Südamerika oder ganz Brasilien anschaut, dann war die Feuerintensität in diesem Jahr nicht so stark wie in den vergangenen Jahren, insbesondere am Anfang der 2000er Jahre. Und das ist auch unsere Stärke in unserem Atmosphärüberwachungsdienst, dass wir kontinuierlich und operationell die Feuer überwachen. Wir tun das seit 2003 und wir haben demzufolge auch Zeitreihen und die Daten, um die jetzige Situation wirklich zeitnah mit den vergangenen Jahren zu vergleichen und dann Schlussfolgerungen für den Zustand und natürlich auch für die Zukunft treffen zu können.
Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie denn aus Ihren Daten?
Die Schlussfolgerung für uns ist, dass der Klimawandel höchstwahrscheinlich zu mehr Feuern führen wird in Gebieten, wo Feuer bis jetzt ungewöhnlich sind. Aber global gesehen denken wir, dass die Feueraktivität nicht unbedingt zunehmen wird. Denn zur Feuerbildung gehören immer zwei Sachen. Das eine ist sozusagen die meteorologischen Bedingungen, die Trockenheit. Es muss natürlich aber auch dann genügend Vegetation vorhanden sein. Und in Gebieten, wo der Regenwald schon vernichtet worden ist, kann natürlich auch nicht so viel Feuer mehr entstehen. Und dann gibt es natürlich auch immer noch den menschlichen Einfluss. Denn Feuer sind zum größten Teil von Menschen gemacht. Und die Änderung der Praxis, wie Landwirtschaft durchgeführt wird, wie Feuerschutz organisiert wird, kann auch einen Einfluss haben.
2019 war ein außergewöhnliches Feuerjahr. Das war Johannes Fleming vom Copernicus Atmosphärenüberwachungsdienst im britischen Reading. Wenn es um die Folgen von solchen Feuersbrünsten geht, so weiß die Forschung relativ viel darüber, wie sich die Flammen auf Pflanzen und Tiere auswirken. Bislang völlig unbekannt war dagegen, wie sich Waldbrände auf Mikroorganismen auswirken. Auf der Jahrestagung der Amerikanischen Geophysikalischen Union in San Francisco hat jetzt eine Forschergruppe erste überraschende Ergebnisse zu dieser Frage vorgestellt. Dagmar Röhrlich berichtet.
Als sie mit ihren Arbeiten begannen, waren sie einfach nur neugierig. Sie wollten wissen, was eigentlich im Rauch der Wald- und Steppenbrände steckt. Doch dabei entdeckten sie, dass er sozusagen lebt, erzählt die Feuerökologin Lida Kopsier von der University of Idaho.
Feuer wirbelt viele lebendige Bakterien und Pilze auf und der Rauch trägt sie dann fort. Wir haben im Rauch viermal so viele Zellen gefunden wie in der normalen Umgebungsluft.
Für ihre Forschungen sammelten die Wissenschaftler Pflanzen- und Bodenproben in einem Wald in Idaho, die sie dann im Labor unter kontrollierten Bedingungen verbrannten. Außerdem untersuchten sie den Rauch von Wäldern in Florida, in denen das Unterholz regelmäßig kontrolliert abgebrannt wird. Das Ergebnis dieser Arbeiten?
Es sieht so aus, als ob die Mikroorganismen in allen Phasen des Verbrennungsprozesses aufgewirbelt werden und in den Rauch gelangen. Während die Brennstoffe erhitzt werden, wenn sie ihr Wasser verlieren, bei Schwelbränden, wenn die Materialien zerfallen. Mikroorganismen werden wohl auch mit diesen winzigen Partikeln hochgerissen, reiten sozusagen auf ihnen und werden so Teil der Rauchwolke.
Sie scheinen das Feuer zu überleben, weil die heiße Luft sie hochwirbelt, bevor beispielsweise das Blatt, auf dem sie leben, oder der Boden verbrannt ist.
Wir sind uns noch nicht sicher, welche Prozesse bei der Verbrennung auf mikroskopischer Skala ablaufen, damit die Mikroorganismen Teil des Rauchs werden können. Die Feuerforschung ist noch nicht in diese kleinskaligen Prozesse vorgedrungen.
Die Analysen der Mikroorganismen selbst belegen, dass sie aus den verschiedensten Waldbereichen stammen, aus Bodenhorizonten ebenso wie aus den Biofilmen der Blattoberflächen. Im Rauch entsteht so eine Mischung, die sich deutlich von der unterscheidet, die normalerweise in der Umgebungsluft zu finden ist.
Wir haben DNA-Analysen durchgeführt, um die Gemeinschaften der Mikroorganismen zu vergleichen. Und wir sehen ganz verschiedene Gruppen von Pilzen und Bakterien. Außerdem ist die Artenvielfalt der Bakterien im Rauch doppelt so hoch wie in der Umgebungsluft.
Feuer zerstört also die Mikrobengemeinschaften nicht, sondern verändert sie. Mikroorganismen scheinen den Rauch sozusagen dazu zu nutzen, neue Territorien zu erobern. Und sie spielen möglicherweise eine Rolle dabei, das Pflanzenwachstum dort anzukurbeln, wo sie wieder auf dem Boden landen. Etwa wenn es sich um nährstofffixierende Bakterien handelt oder wenn Pflanzen für ihr Wachstum auf ganz bestimmte Bakterien und Pilze im Boden angewiesen sind.
Nachweisen konnten wir inzwischen, dass die Mikroorganismen im Rauch sehr effizient darin sind, als Keime für die Bildung von Eiskristallen zu dienen. Damit spielen sie wahrscheinlich bei der Wolkenbildung eine Rolle und bei der Entstehung von Regen. Sie haben also möglicherweise einen Einfluss auf Wetter und Klima. Und wenn wir uns anschauen, wie viel Rauch die Flächenbrände Jahr für Jahr weltweit freisetzen, könnte dieser Einfluss beachtlich sein.
Einen anderen Aspekt haben die Forscher gerade zu untersuchen begonnen, den Einfluss auf die Gesundheit der Menschen. Denn unter den Bakterien sind auch Allergene und Krankheitserreger und die könnten eine besondere Gefahr für die Feuerwehrleute darstellen und für die Bewohner von Gebieten, die tagelang dem Rauch eines Wald- oder Steppenbrandes ausgesetzt sind.
Dagmar Röhrlich war das über Mikroorganismen im Rauch von Waldbränden. In fast regelmäßigen Abständen berichten wir und auch andere Medien über ein neu gefundenes menschliches Fossil. Und ganz oft folgt auf diese Meldung postwendend die Forderung, die Geschichte der Menschheit müsse nun umgeschrieben werden. In der Regel wird dann allerdings ziemlich schnell klar, so eine große Nummer war der Fund dann doch nicht. Michael Stangen hat zwei aktuelle Beispiele, wo genau das passiert ist, recherchiert und hinterfragt, wie es dazu kommen konnte.
Die Wiege der Menschheit könnte im heutigen Botswana gestanden haben, heißt es am 28. Oktober 2019 im Fachblatt Nature. Was war passiert? Ein internationales Forschungsteam hatte genetische, linguistische sowie geografische Daten erhoben und diese mit Klimamodellen in Verbindung gesetzt. Demnach soll der Ursprung des anatomisch modernen Menschen vor 200.000 Jahren im südlichen Afrika im Gebiet des heutigen Botswana gelegen haben. Das Problem an der Sache: In dieser Region gibt es keine Fossilien. Paläoanthropologe Lee Berger von der Universität von Witwatersrand in Johannesburg ist auch Wochen später noch fassungslos.
Ich war irritiert, auch von der Art und Weise, wie das Ganze präsentiert wurde. Die genetischen Daten sind stimmig und wichtig. Aber man kann doch nicht daraus einfach einen geografischen Punkt in Afrika ableiten, wo die Entwicklung der Menschheit begann. Das halte ich für problematisch. Zumal die Studie in Nature, einem der führenden Wissenschaftsjournale, erschienen ist. Hinzu kommt, dass uns das im Denken, wie die Evolution des Menschen vonstatten ging, um 40, 50 oder 60 Jahre zurückwirft.
Damals waren alle Forschenden noch auf der Suche nach einfachen Antworten. Längst ist klar, dass die Entwicklung der Menschheit nicht nur kompliziert war, sondern sich in verschiedenen Regionen zu unterschiedlichen Zeiten abgespielt hat, dass sich Arten zeitlich und geografisch überlappt haben, dass es Sackgassen gab sowie zahlreiche Vermischungen. Von daher ist für Lee Berger nur eine Sache klar.
No modern humans did not originate in northern Botswana.
Nur anderthalb Wochen darauf, abermals im britischen Fachblatt Nature, die nächste angebliche Sensation. Im Allgäu wurden 11,6 Millionen Jahre alte Fossilien eines aufrechtgehenden Primaten entdeckt. Die Forschenden bemühten sich um Superlative, Zitat, dies zeige, dass die menschliche Evolution viel älter ist, als wir bisher glaubten. Zudem war von einem Paradigmenwechsel die Rede und der Fund wurde gar als Archäopteryx der menschlichen Evolution beschrieben. Demnach könnte sich der menschliche aufrechte Gang viel früher als bislang bekannt entwickelt haben. Zudem fand diese evolutionäre Entwicklung erstmals in Europa statt und nicht in Afrika. Paläoanthropologe Friedemann Schrenk vom Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt am Main kann diese Interpretationsansätze nicht nachvollziehen.
Die Kollegen wissen, dass das mit dem dauernden aufrechten Gang des Menschen überhaupt nichts zu tun hat. Aber sie spielen damit. Und das halte ich für sehr bedenklich im Sinne dessen, dass eben der Eurozentrismus eine ganz lange Geschichte hat, auch in der Paläoanthropologie.
Afrika ist weit weg und Europa oder am besten Deutschland muss irgendeine Rolle bei der Entstehung der Menschheit gespielt haben. Kurioserweise gab es diese Sensationsäußerungen nur in Interviews. Von einer solchen Überhöhung des Fundes sucht man in der Veröffentlichung selbst vergebens. Doch wie kam es dazu? Lee Berger aus Südafrika, der selbst mit Homo naledi und Australopithecus sediba zwei Menschenarten entdeckt und beschrieben hat, sieht eine Schieflage in der ganzen Branche.
Es gibt den Druck, Studienergebnisse zu veröffentlichen. Zudem soll auch in den Medien darüber berichtet werden. Die Schlagzeile, dass ein einziges Fossil unser Bild der Evolution des Menschen verändert, gibt es alle paar Monate. Aber das ist falsch. Das kann ein einziges Fossil gar nicht leisten und wir Forschende sollten schleunigst damit aufhören. Das ist nicht konstruktiv. Zudem misstrauen die Menschen dadurch zunehmend der Wissenschaft. Wir müssen die Paläoanthropologie wieder normalisieren. Und das bedeutet, anstatt sich um Schlagzeilen zu kümmern, sollten wir weiter forschen.
Das war ein Beitrag von Michael Stang. Am Sonntag um 16.30 Uhr verfolgen wir das Thema hier weiter. Dann heißt es bei Wissenschaft im Brennpunkt: Eine Frage der Interpretation. Die schwierige Suche nach den Wurzeln des Menschen. Jetzt und hier machen wir aber erstmal weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft und die hat Lennart Pyritz mitgebracht.
Die Ernährungsweise begrenzt die Größe von Walen. Blauwale können mehr als 30 Meter lang und bis zu 200 Tonnen schwer werden. Auch viele andere Walarten bringen es auf beeindruckende Maße. Warum die Tiere nicht noch größer werden, hat jetzt ein internationales Forschungsteam untersucht. Im Fachmagazin Science kommt es zum Schluss, die Ernährungsweise ist der entscheidende Faktor für das Größenwachstum. Genauer, das Verhältnis zwischen der über die Nahrung aufgenommenen Energie und der Energie, die aufgewendet werden muss, um Nahrung aufzutreiben. Zahnwale wie Pottwale oder Delfine machen Jagd auf einzelne Beutetiere. Dabei nutzen sie Echoortung und tauchen tief. Dieses Verhalten sei sehr energieaufwendig. Daher gibt es unter ihnen mit dem Pottwal nur einen Großwal, der 20 Meter erreicht. Badenwale wie Blau- oder Buckelwal filtern dagegen mit einem speziellen Fressapparat Kleinstlebewesen aus dem Wasser und nehmen der Studie zufolge dabei meist mehr Energie auf, als sie die Nahrungssuche kostet. Die Autoren vermuten aber, dass bei Badenwalen saisonale Schwankungen in der Krillverfügbarkeit die Größe begrenzen.
Eine Studie liefert neue Erkenntnisse über das Land unter dem Eis.
Im Fachblatt Nature Geoscience präsentiert ein US-Forschungsteam eine topografische Karte der Landmassen unter dem Eispanzer der Antarktis. Sie zeigt Unebenheiten, Hohlräume, Mulden und Bergrücken in bislang unerreichter Präzision. Die Karte könnte helfen, Regionen zu identifizieren, in denen das Eis durch die Klimaerwärmung künftig besonders schnell abschmilzt. Landstrukturen unter dem Eis könnten den Rückzug von Gletschern beschleunigen, verlangsamen oder sogar stoppen, so einer der Autoren. Die Karte zeigt unter anderem auch den tiefsten Landcanyon der Welt. Die Schlucht liegt unter dem Denman-Gletscher in der Ostantarktis, 3,5 Kilometer unter dem Meeresspiegel.
Eine genetische Uhr sagt die Lebensspanne von Wirbeltieren voraus.
Eine Maus stirbt spätestens nach 2 bis 3 Jahren. Elefanten werden 60 Jahre und älter. Es gab bereits Hinweise darauf, dass die Lebensdauer von Organismen durch die Gene kontrolliert wird. Im Fachblatt Scientific Reports beschreibt ein Forschungsteam jetzt ein genetisches Modell, mit dem sich vorhersagen lässt, wie alt unterschiedliche Wirbeltiere maximal werden. Das Modell beruht auf 42 Genen, die auf spezielle kurze Erbgutabschnitte geprüft werden. Die Dichte dieser Abschnitte korreliert wiederum mit der Lebensspanne. Ihre genetische Uhr könne auch neue Erkenntnisse über ausgestorbene Spezies oder extrem langlebige Arten wie Grönlandwale liefern, die sich schwer beobachten lassen, so die Autoren. Die Forscher hatten die Genome von mehr als 250 Wirbeltierspezies mit bekannter Lebensspanne analysiert. Dabei stießen sie auf den Zusammenhang zwischen den spezifischen Gensequenzen und dem Alter.
Eine neue Farbe könnte Fallen für Tsetsefliegen verbessern.
Die in Afrika verbreiteten Insekten ernähren sich von Blut und übertragen bei Menschen die Schlafkrankheit und bei Tieren die Nagana-Seuche. Die Fliegen werden mit speziellen Fallen gefangen, deren Oberfläche mit Insektiziden behandelt wurde. Ein Forschungsteam aus Großbritannien und Simbabwe hat jetzt Erkenntnisse zum Sehvermögen der Tsetsefliegen herangezogen, um solche Fallen durch ihre Farbe noch effektiver zu machen. Das Ergebnis? Ein synthetischer violetter Stoff zog deutlich mehr Fliegen an als traditionell genutzte schwarze Baumwolle oder blauer Polyesterstoff. Die Studie ist im Fachmagazin PLOS Neglected Tropical Diseases erschienen.
Der Mensch war der Grund für das Aussterben der Carolinasittiche.
Carolinasittiche waren die einzige nordamerikanische Papageienart. Sie lebten in offenen Wäldern, entlang von Flüssen und in Sümpfen zwischen Neuengland und dem Golf von Mexiko. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Art für ausgestorben erklärt. Als Ursachen wurden unterschiedliche Faktoren vermutet: Bejagung, der fortschreitende Verlust von Lebensraum oder Kontakt mit Geflügelpathogenen. Eine genetische Studie im Fachmagazin Current Biology zeigt jetzt, dass es offenbar keinen allmählichen Rückgang der Population von Carolinasittichen gab. Laut dem Forschungsteam deutet das auf ein abruptes Verschwinden der Spezies hin, das direkt durch den Menschen verursacht wurde.
Die Zahl der Syphilisfälle in Deutschland stagniert auf hohem Niveau.
Das zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts, kurz RKI, für das Jahr 2018. Mit gut 7.300 Erkrankungsfällen lag die Zahl auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Vorjahr, heißt es im aktuellen epidemiologischen Bulletin des Instituts. Zum ersten Mal seit 2010 habe sich der Anstieg damit nicht weiter fortgesetzt. Syphilis wird durch Bakterien verursacht. Die Infektionskrankheit tritt nur beim Menschen auf. Sie ist beim Sex und durch Blut übertragbar, sowie während der Schwangerschaft von der Mutter auf das Kind.
Das waren die Meldungen mit Lennart Pyritz.
Sternzeit, 13. Dezember. Das Helium-3-Gespinst. Wenn es um die wirtschaftliche Nutzung des Mondes geht, taucht immer wieder das Element Helium-3 auf. Anhänger einer Mondökonomie sehen in diesem Stoff die perfekte Rechtfertigung für eine Mission zu unserem Trabanten. Diese leichte Helium-Variante entsteht in der Sonne und wird mit dem Sonnenwind ins All gepustet, einem Strom energiereicher Teilchen. Diese Teilchen treffen auch auf den Mond und könnten sich dort ansammeln. Vermutlich enthält der Staub auf der Mondoberfläche deutlich mehr Helium-3, als es auf der Erde gibt. Dennoch dürfte die Menge sehr gering sein. Helium-3 könnte in Fusionsreaktoren zum Einsatz kommen. Kernfusion ist eine nahezu unerschöpfliche Energiequelle. Über mehrere Zwischenschritte verschmelzen Wasserstoffkerne zu Helium. Dabei werden große Mengen Energie frei. Der Traum vom Helium-3 hat allerdings mehrere Haken. Erstens ist völlig unklar, wie viel davon wirklich auf dem Mond vorhanden ist. Zweitens müsste man es vor Ort mühsam aus dem Mondmaterial lösen, anreichern und zurück zur Erde bringen. Das alles erfordert hohen technischen Aufwand und ist sehr kostspielig. Und drittens gibt es noch gar keine Fusionsreaktoren. Nach einem Physiker Karl Lauer ist die Kernfusion stets 50 Jahre entfernt. Sie ist die Energiequelle der Zukunft, und zwar für immer. Dieser Stoff ist also mehr ein Gespinst in den Monddebatten. Wer seinetwegen zum Mond fliegen will, kaschiert damit nur, dass es offenbar keinen praktischen Nutzen einer Mondmission gibt.
Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinsche. Um 17.05 Uhr sitzt hier meine Kollegin Birgit Becker und die blickt auf die entscheidende Phase der Klimakonferenz in Madrid in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.